Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz eingerichtet. Das kleine Eichhörnchen wankte zum Fenster, um frischen Wind reinzulassen. Du bist der erste Gast hier. Der Dino hatte zum Antrittsbesuch ein paar Sechserträger Paderborner mitgebracht und die beiden hatten schon gut einen im Karton. Auf die alten Zeiten, Derby Dino. Im Bundesliga-Wald waren die beiden lange Zeit Nachbarn gewesen. Jetzt wohnte der Dino aber schon ein paar Jahre in der Zweitligasteppe. Weißt du, was das Schlimmste ist, Dino? Der Abstieg? Nee. Die Zecken von St. Pauli? Nee. Das Schlimmste sind diese ständigen Wortspiele. Anfang, Neuanfang, Anfang vom Ende, Anfangseuphorie, das kann ich alles schon jetzt nicht mehr hören. Manche Dinge wird man eben einfach nicht mehr los, sagte der Dino und warf eine Papierkugel aus dem Fenster. Richtig, es wäre so schön, mal ein Jahr ohne die beiden Vögel vom
Worum Podcast? Alles rund um Werder.
Wir brauchen niemand, niemand.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast, Folge 51. Willkommen zum zweitklassigsten Podcast der Welt. Mein Name ist Jan Siegert. Bei mir ist Thomas Kuhlmann. Schön, dass du auch in der neuen Saison wieder dabei bist.
Guten Tag, herzlich willkommen. Ich würde aber sagen, wir sind schon der zweitklassigste
Wie meinst
Zweitliga-Podcast
du
der
das?
Welt.
Wie meinst du
Ich
das?
wollte nur noch einen drunter setzen,
Oben drauf
bevor wir
setzen.
gleich zu den ernsten Themen kommen. Ich freue mich, dass wir wieder schnacken, auch wenn wir irgendwo im Niemandsland sind, zwischen erster und zweiter Liga noch, das kleine Eichhörnchen sich noch wundert, warum die Wohnung viel kleiner ist, ja, und eine alte Einbauküche von Portas noch.
Ich wollte gerade sagen, Sechserträger Paderborner, HSV-Fan und das Eichhörnchen. Ich wäre ehrlich gesagt gerne dabei.
Willkommen zu Hause, White
Ja,
Trash.
genau. Schön einem Tee. Ja, aber mal ganz ehrlich, jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass wir Zweitligist sind und was kann ich sagen? Es catcht mich wieder genauso wie in der ersten Liga. Beruhigend, dass mich diese Droge nach wie vor genauso befriedigt, wie es auch in der ersten Liga der Fall war.
Reverend Lovejoy Siegert, Predigt aus dem zweiten Buch Werder.
Kennst du die Dave Chappelle Show?
Ja.
Cocaine is a hell of a drug.
Ja,
Egal.
stimmt.
Wir schweifen ab. Ja, es ist echt viel passiert jetzt, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Es ist ja gefühlt noch gar nicht so lange her. Weiß nicht, 2 Wochen oder so? Hast du es noch auf dem Schirm, wie lange unsere letzte Folge her ist?
Ja, anderthalb, 2 Wochen, ja, das kommt hin, ja.
Echt so wenig erst. Und ich hab echt das Gefühl, dass wir erstens lange nicht miteinander geredet haben und zweitens ist ja auch im Verein jetzt mittlerweile wieder so viel passiert.
Ja gut, wir haben ja gesagt, wir schnacken für eine neue Ausgabe, sobald es was zu beschnacken gibt. Und ja, dann ging es ja doch Schlag auf Schlag. Aber du hast ja eben schon in so einem humoristischen Nebensatz, würde ich mal sagen, eine ernste Frage aufgeworfen. Haben wir uns denn wirklich schon dran gewöhnt an das Gefühl, jetzt Zweitligist zu sein?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich total. Ich habe auch, es ist wirklich, das meine ich halt eben auch damit, ein gutes Zeichen, dass die Droge immer noch wirkt. Ich bin schon wieder voll on fire. Ich habe total Bock auf die neue Saison. Aber es ist einfach so. Ich habe, ändern können wir es sowieso nicht. Ne? Es kommt jetzt genau das ins Spiel, worüber wir in der letzten oder in den letzten Folgen auch schon gesprochen haben, nämlich so dieses, ja, okay, wenn die erste Enttäuschung weg ist, dann guckst du halt eben auf die neue Zweitligasaison und dann realisierst du, okay, wir haben zumindest jetzt auch rein sportlich gesehen mal eine Chance, wieder mit ein bisschen erfolgreicheren Zeiten zu rechnen. Und darauf freue ich mich in der Tat. Das ist dann halt in der zweiten Liga, aber diesen Namen, den kann ich, glaube ich, mittlerweile auch in einer Anwandlung von Selbstbeschiss ganz gut ausblenden und mich total darauf freuen, dass wir jetzt in einer Liga spielen, wo die Namen geil sind und wo wir wieder ein bisschen mehr Chancen auf oben mitspielen haben. Und ich habe Bock drauf.
Ja, das geht mir auch so, ne? Und außerdem ist ein bisschen Neugier jetzt auch da und es ist ein bisschen Unsicherheit und Aufregung und ja, also man freut sich schon deshalb, finde ich, also so geht's mir wenigstens, nicht, dass man vielleicht das eine oder andere Spiel mal wieder mehr gewinnt, das auch, ja, aber auch, dass überhaupt mal irgendwie was passiert, ne? Dass nicht vor den letzten Saisons war es irgendwie immer gleich. Ne? Ja. Es war immer, es waren die gleichen Gesichter, es waren die gleichen Sätze, es waren die gleichen Probleme, ne? Es waren die gleichen.
Es war die gleiche Angst.
Ja, ne? Es waren die gleichen enttäuschten Transfererwartungen, immer dieses lange Warten bis zum Schluss, damit hinten noch irgendwie ein günstiger Mittelfeldspieler vom Laster fällt, sag ich mal, ne?
Ja, wirklich.
So.
Ja, wirklich.
Und da gibt's jetzt ja zumindest ja die Chance, dass sich da Dinge ändern, ja, weil
ja, und vor allem es erinnert mich so ein bisschen an, kannst du dich noch an die Zeit, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so, als wir gemeinsam immer bei dir in der Studentenbutze vorm Computer gesessen haben und Anstoß 2 Gold diesen Fußballmanager gespielt haben, und die Situation jetzt hat so ein bisschen so ein Gefühl von komm, mach aus, wir fangen nochmal neu an, müssen wir uns halt die Mannschaft nochmal neu zusammenstellen und ein kleineres Stadion und schlechtere Liga, aber hey, dann können wir das Ganze nochmal von vorne aufziehen, und genauso fühlt es sich jetzt irgendwie auch an.
Was du ja gar nicht weißt, damals in unserer einen Saison, als wir um die Meisterschaft konkurriert haben und im vorletzten Spieltag gegeneinander antreten mussten, ja, und du bei Anstoß 2, ich glaube, du führtest zur Halbzeit 3-0, und das war kein Stromausfall.
Ja, genau. So, oh, da bin ich da unten dagegen gekommen, ja, Mann, verdammt.
Habe ich doch mit dem großen C den Stecker rausgezogen.
Ja. Oh, guck mal da, ein fliegender Affe.
So wie damals in der Mittelstufe, als man angefangen hat, Risiko zu spielen, und wenn man Kamtschatka verloren hatte, dann beim Aufstehen mit dem Knie das Brett umgeworfen hat.
Genau. Oh, das tut mir aber leid.
Ja, genau. So in etwa war das. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Ich hab keine Ahnung, aber wir sollten mal anfangen, ein bisschen Ordnung reinzubringen, denn die wohl wichtigste Entscheidung, die wir ja alle irgendwie mehr oder weniger auch kaum erwarten konnten, war, wer wird eigentlich neuer Trainer? Und was können wir sagen? Mit dem Opener haben wir diese Frage ja eigentlich schon beantwortet, aber es ist dann in der Tat einer der spekulierten Namen geworden, nämlich Markus Anfang. Und damit einhergeht aber dann auch gleichzeitig die Entscheidung des Aufsichtsrates, dass Baumann als Geschäftsführer Sport weitermachen darf. Aber das hängen wir mal hinten ran. Lass uns mal mit Markus Anfang anfangen.
Also erstmal muss ich ja sagen, dass uns diese Personalentscheidung wirklich vor große Probleme gestellt hat, weil eigentlich hätte diese Ausgabe ja durchaus irgendwie den Titel irgendwas mit Anfang tragen können. Ja,
ja.
Neuanfang in Liga 2 oder irgendwie, ne, wenn man es langweilig formuliert.
Aber seien wir ehrlich, der Siegert hatte auch genau diese Idee.
Ja, aber wir wollten jetzt auch nicht die 684. sein, die irgendein schlechtes Wortspiel mit einem. Also, ja, für was haben wir uns jetzt entschieden? Und jetzt?
Wir haben uns entschieden für und jetzt. Und das finde ich in der Tat auch ganz treffend, weil wir uns in dieser Folge ja wirklich mal mit dem auseinandersetzen wollen, was denn jetzt auf Werder eigentlich zukommt. Mit einem neuen Trainer, mit einem bestätigten Geschäftsführer, mit einem Aufsichtsrat, der sagt, okay, wir nehmen unseren Hut, zumindest zu großen Teilen, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Aber das sind ja in der Tat jetzt alles die Grundpfeiler, die das Fundament bilden sollen für das, was jetzt diese Saison passiert und was diese Saison kommt. Und da ist die Frage, die sich dann mit dem Titel aufwirft, und jetzt, doch eigentlich ganz treffend, oder?
Ja.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Markus Anfang kommt von Darmstadt 98, hat das Team dort erst im vergangenen Jahr übernommen, nimmt jetzt die Chance wahr, zu einem Traditionsverein zu wechseln. Was hast du denn gedacht, als du gehört hast, dass der es werden soll und dass der es dann auch wird? Hast du vorher ein dezidierteres Bild von ihm gehabt?
Also er war mir jetzt nicht unbekannt, er war mir auch schon aufgefallen als Trainer und als relativ erfolgreicher Trainer, also schon lange bevor er mit Werder in Verbindung gebracht wurde. Ich hatte damals nämlich verfolgt diesen Durchmarsch von Holstein Kiel fast, wo er Trainer war, ne? Der Aufstieg, selbst der Aufstieg von der dritten in die zweite war damals schon eine ziemlich große Überraschung mit dieser Mannschaft, den hat er schon geschafft, und ist dann ja gleich im ersten Jahr in die Erstliga-Relegation gekommen und ist dann, glaube ich, an Wolfsburg gescheitert, wenn ich das
genau, ja,
richtig weiß. Und da dachte man schon, ey, wer ist der Typ, ne? Und der ging dann zu Köln, ist dann auch mit Köln fast aufgestiegen.
Eigentlich ist er mit denen
aufgestiegen. Eigentlich ist er aufgestiegen, hatte sogar schon genug Punkte gesammelt, die zum Aufstieg gereicht hätten, von Liga 2 in Liga 1, und wurde dann aber irgendwie 3 Spieltage vor Schluss, glaube ich, entlassen von Armin Fee, der damals Sportdirektor war. Und wurde sozusagen um diesen Aufstiegstitel gebracht, aber hat die Mannschaft da auch hingeführt, ne? Und Darmstadt hat ja nun auch, glaube ich, eine sehr gute Rückrunde hingelegt. Also ein paar Tage bevor die Verpflichtung fix war, wurden ja so 3-4 Namen gehandelt. Mhm. Auch seiner, und da war er mir von diesen 3-4 Kandidaten auf jeden Fall der Liebste.
Okay.
Ja, also ich halte ihn für eine gute Wahl.
Ja, okay. Also du bist auf jeden Fall jemand, der sagt, kann man sich mal angucken. Ich muss sagen, bei mir war es, ich war ein bisschen skeptischer. Das lag bei mir aber zugegebenermaßen auch daran, dass ich immer noch vom Sympathiebonus und von den Rahmenbedingungen, also von den Eckdaten quasi so ein bisschen die Kohfeldt-Messlatte angelegt habe. Also ne, Identifikation mit dem Verein, seit 20 Jahren dabei gewesen, gutes Standing bei den Fans, galt dann auch wirklich ganz lange als ausgewiesener Experte. Das waren so Sachen, wo ich dachte, ja, wäre schön, wenn man sowas irgendwie wiederbekommt. Aber wie es halt so ist, wenn man dem Ex nachtrauert, das wird man so nicht nochmal wiedersehen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Trainer Markus Anfang mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, also mir auch ganz, ganz genau mal anzugucken, wie ist er eigentlich von den Fans bei seinen bisherigen Stationen gesehen worden, hat sich das ein Stück weit schon relativiert. Da war ich dann einfach auch wirklich ein bisschen zu voreilig, was die Skepsis anging, fand ich dann im Endeffekt.
Warum warst du denn skeptisch? Weil er ein anderer Typ ist als, oder weil ihm der Stallgeruch fehlt, Identifikation?
Nee, das überhaupt nicht.
Das hätte ja bedeutet, dass du mit Borowski, Frings oder Markus Feldhoff, dem ehemaligen Co., ne, der in Osnabrück oder so weitermacht. Ja.
Ich war wirklich froh drum, dass sie jetzt immer jemanden genommen haben, der von außen kommt. Aber ja. ich habe so ein bisschen relativ diffuse, aber immerhin noch die Sorge gehabt, dass ein Trainer, der jetzt irgendwie in 3 Jahren 3 Teams trainiert hat und trotz Erfolges immer gegangen ist, habe ich erstmal gedacht, hoffentlich ist das nicht so ein Hütter oder so ein Rose, der halt irgendwie jede sich bietende Chance, den nächsten einen Schritt nach oben zu machen, wahrnimmt und abspringt. Ich habe das auch bei Twitter beispielsweise zwischenzeitlich einmal geschrieben gehabt. Da waren dann auch viele dabei, die gesagt haben, ist doch scheißegal. Lass uns doch jetzt erstmal bitte wieder hochkommen und dann können wir uns da weiter Gedanken drüber machen.
Um abzuspringen, müsste er ja auch erstmal Erfolg haben bei uns.
Ja, genau. Und das meine ich halt eben damit, dass das eine sehr voreilige Skepsis war und die sich dann auch wirklich relativ schnell aufgelöst hat mit dem Draufblick, wie er denn eigentlich auch von den Fans und auch von Experten bei seinen bisherigen Stationen gesehen worden ist. Und insofern kann ich mittlerweile mit der Entscheidung Markus Anfang super leben und kann und im Übrigen auch die Argumentation von Frank Baumann nachvollziehen, der sagte, nach den ersten Gesprächen war mir sehr schnell klar, dass er mein Wunschkandidat ist. Hat er ja auch gerade die Kommunikation von Markus Anfang hervorgehoben. Und ich habe in der Tat bin von unserer Dachvereinigung, nämlich vom Twitter-Account des Worums, dann auf einen Podcast hingewiesen worden, eine Stunde mit Markus Anfang. Das war in so einem Sport 1-Kontext, so über verschiedene Interviewformen mit Fußballtrainern und Fußballtrainerinnen. Und da war unter anderem eben auch eine Folge aus dem Januar dieses Jahres mit Markus Anfang. Und das war irre interessant. Wirklich irre interessant, weil man da einen ganz, ganz, ganz tollen Einblick auf den Trainer Markus Anfang bekommt und wie er das Verhältnis zu seinen Teams immer beurteilt hat und wie er Erfolg definiert und wie er Fußball spielen lassen will und so. Das hat mich sehr abgeholt, das fand ich sehr cool und deswegen habe ich dann gesagt, so als Mensch kann ich das jetzt komplett nachvollziehen und jetzt mal gucken, was es dann fußballerisch wird, weil eins muss man auch sagen, das klingt alles so, wenn man sich die Analysen anguckt, alles so ein bisschen nach Thomas Scharf Reloaded, nämlich ja. Mega-Offensive und vogelwilde Defensive. Aber mir soll es recht sein, wenn unterm Strich über ein Sieg steht, bin ich der Letzte, der sich beschwert.
Ja, an Thomas Scharf musste ich auch denken. Ich habe den Podcast, obwohl du mich gestern nochmal darauf hingewiesen hast, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber was ich gelesen habe, was du auch getwittert hast, war so eine Taktikanalyse von einem Kölner Fan-Podcaster.
Genau. Ja, FC.com, genau, ja.
Von FC.com. Auch über den Spielstil, über sein Lieblingssystem, ja, mit dem er schon in Kiel erfolgreich war in der dritten Liga, 4-1-4-1, sehr offensiv. Ja, also er hat, seine Teams haben immer die meisten Tore geschossen, ne, er hat, seine Teams haben immer den Torschützenkönig gestellt, ja, zuletzt halt Dursun, ja, dann war das Terodde in Köln, Duxch in Kiel, über Duxch können wir auch nochmal ein Wort verlieren nachher, dass er, glaube ich, seine Teams im Schnitt 2,1 Tore schießen. Und ja. Das hat natürlich Assoziationen an den guten alten Werder Offensivfußball hervorgerufen. So, und ja. Also denke ich auch, dass Baumann da von einem Wunschkandidaten spricht, weil wenn man sieht, wie er das definiert hat und wo ja auch weite Teile der Fans und der Bremer Medien mitgehen, ja, also jemand, der junge Spieler weiterentwickeln kann, der schon Stresssituationen überstanden hat, der Zweitliga-Erfahrung hat und genau. der wieder den Bremer Offensivfußball mehr etablieren kann, ja. dann treffen diese Kriterien in fast allen Punkten auf Markus Anfang zu.
Ja, ja, und der halt eben auch wirklich, sagt er auch selbst in diesem Podcast, das fand ich einen der Punkte, den ich sehr, sehr beeindruckend fand, ne, der halt eben auch in der Reflexion bezüglich seiner Zeit in Köln beispielsweise, ne, also auch wirklich ein klares Bild seiner Fehler gezeichnet hat, die er selbst bei sich meint, erkannt zu haben. Und dazu gehört halt eben auch, dass er in seiner Kölner Zeit zum Beispiel so die Wucht der Begleitumstände, die so ein Traditionsverein mit sich bringt, ne, also wo die Stadt diesen Club auch lebt, ne, und wo halt eben dann dementsprechend auch eine viel größere Erwartungshaltung auch an einen Trainer beispielsweise da ist, dass er das zum Beispiel zu der Zeit total unterschätzt hat und da noch zu sehr sein Ding gemacht hat und dann auch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass das möglicherweise einer der Aspekte war, die letzten Endes auch dazu geführt haben, dass er sich mit Fee so doll überworfen hat, dass der ihn halt rausgeschmissen hat, obwohl die Tabellenführer waren. So. Und das machte alles einen sehr, sehr reflektierten Eindruck und wirkte so, als wenn er daraus auch entsprechend seine Schlüsse gezogen hat. Denn eins ist klar, diese Erwartungshaltung, die wird er in Bremen auch vorfinden, auch wenn ich glaube, dass das Bremer Publikum verzeihender ist, als dass die Kölner möglicherweise, war es zumindest in der Vergangenheit immer, aber ich hoffe, dass er das auch zu nutzen weiß und dass er da halt eben auch die richtigen Knöpfe drücken wird, um dann mit den entsprechenden Ergebnissen und seinem Verhalten und seinen Äußerungen in der Öffentlichkeit eben auch die Fans und das Stadion auf seine Seite zu ziehen. Denn das ist ja auch ein Punkt, auf den wir hoffen und den ich mir wirklich so sehr wünschen würde, ist halt eben dann auch die Tatsache, dass er der Trainer sein wird, der dann mutmaßlich sich auch das erste Mal wieder seit langer Zeit mit Fans am Spielfeldrand auseinandersetzen müssen wird. Und das ist was sehr Geiles, aber das kann halt eben, ja, ist halt auch eine Gleichung mit einer zusätzlichen Unbekannten, ne?
Ja, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, da einen Trainer jetzt verpflichtet zu haben, der auf Offensivfußball steht.
Ja, genau, das glaube ich auch. Das ist ein guter Punkt, ja.
Kennen die Fans und das lieben die Fans und das brauchen die Fans und das verzeihen die Fans dann auch mal, wenn es schief geht.
Ne? Ja, das trifft auch sehr gut, was er zum Beispiel auch.
Und das letzte Mal, dass es schiefgegangen ist, Entschuldigung, aber die Pointe passt nur jetzt. Das letzte Mal, dass es schiefgegangen ist, war gegen Mönchengladbach und ist noch gar nicht so lange her. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass da halt auch wieder ein Funke kommt, dass da wieder ein Spirit ist. Ne? Ja. So, und dass da nicht nur 0-0 beklatscht wird, ne? Dass man sich dann irgendwie dreckig erkämpft, so wie die letzten Jahre das in der Bundesliga lief.
Ja, ich glaube, der Grat ist halt relativ schmal, ne, weil er sagt er ja auch und es stimmt ja auch, es ist wirklich eine saustarke zweite Liga nächstes Jahr und du darfst natürlich nicht mit einer Erwartung in die zweite Liga-Saison gehen, dass Werder von Anfang an alles in Grund und Boden spielen wird und da würde er am Anfang, glaube ich, relativ viel damit zu tun haben, diese überzogene Erwartungshaltung so ein Stück weit einzufangen. Aber die Rahmenbedingungen sind ja jetzt grundsätzlich erstmal da und die Horrorszenarien, die wir Ende der vergangenen Saison noch an die Wand geschmissen haben, die zeichnen sich nicht ab, nämlich dass wir finanziell möglicherweise wirklich so schlecht dastehen, dass wir eventuell nur einen mittleren Etat haben. Aber Thomas, ich muss mal eben kurz Pause machen. Hier muss jemand produzieren. Ich melde mich gleich wieder bei dir, ja?
Oh Mann, ey. War das eigentlich bei Jeopardy, wo man die Antwort als Frage formulieren musste?
Richtig.
In dem Quiz. Stimmt, ja. Ne?
Ja, genau. Was ist Werder Bremen?
Genau. Genau. Wo warst du so lange?
Ja. Das wäre die Antwort auf die Frage, ich musste arbeiten.
Ja, richtig.
Genau. Warte ganz kurz. Nachrichtenredakteure für 400.
Ja, genau.
Die Antwort lautet, ich musste arbeiten.
Ja. Wer oder was ist Klaus Kleber?
Ja. Oder was ist auch schön, ja.
Wer ist also, der
wir machen mit Markus anfangen, ne?
Wer ist der große Zamperoni?
Ja. Ich möchte lösen.
So, ja, komm. Markus anfangen. Weißt du, noch mal ganz kurz was anderes. Weißt du, was mir echt auf den Sack geht, während du weg warst und Candy Crush gespielt hast wahrscheinlich, wollte ich ein bisschen recherchieren und was mich ja echt nervt bei Kicker und so, wenn man nach Werder Bremen News sucht, muss man mittlerweile zweite Liga anklicken.
Ja, das ist die andere Seite der Medaille.
Ja, ich klicke ganz normal Bundesliga, ich sage, hey, hallo, da muss doch, da ist doch nichts über Anfang, ach so, zweite Liga.
Ja. Das habe ich,
noch ein Anekdötchen oder können wir jetzt mal in der Tagesordnung weiter?
Ja, wir können jetzt endlich mal in der Tagesordnung weitermachen.
Okay. Was ich dann aber gefunden habe und schnell gelesen habe, es gab ja diese Meldung, ist der Wechsel jetzt doch noch geplatzt und so? Ne? Ja. Und das fand ich ganz interessant, dass da jetzt beide Seiten, also Darmstadt und auch Baumann, gesagt haben, nee, also eigentlich nur die üblichen Ablöserituale.
Ja.
Ne? So, ich glaube 400.000 zahlt Werder jetzt.
Angeblich, genau. Sie hatten ja Stillschweigen vereinbart, aber das ist die Summe, die in mehreren Medien genannt wurde.
Ich glaube sogar, dass Baumann die sogar genannt hat.
Ach echt?
Ja, ich meine, oder weiß ich gar nicht. Aber ich habe irgendwie gelesen, gestern schon, von wegen, er hätte erstaunlich offen über die Ablöseverhandlungen und die Modalitäten und so gesprochen. Okay. Und es war wohl auch so, dass von Beginn an,
ja. Diese Folge verlängert sich um 20 Minuten.
Richtig. Gehen Sie zurück zum Anfang. Ja, wohl entschlossen war, auch zu Werder zu kommen, weil er da Bock drauf hatte. Ja, und okay. Darmstadt ihm da auch in der Aussicht auf eine Ablöse da auch keine großen Steine in den Weg gelegt hat.
Ja.
Ja, also letzte abschließende Frage. Fällt dir jemand ein, der besser gewesen wäre, der der bessere Trainerkandidat gewesen wäre? Oder
natürlich
hättest du dir ein anderes Profil gewünscht oder hättest du irgendwas anderes gemacht, als Baumann das jetzt gemacht hat?
Nee, das ist in der Summe schon okay, ne? Also auch es gibt da ja auch viele Variablen in der Gleichung, also sprich, welche Möglichkeiten hat Werder auch, ne? Wie attraktiv bist du noch? Du kannst ja jetzt auch nicht mehr über den Trainermarkt schlendern und dir die Regale angucken und sagen, ach, da greife ich doch mal da oben hin oder nehme ich mir mal den, sondern du musst ja in der Tat jetzt mittlerweile auch gucken, zweite Liga will halt dann auch nicht mehr jeder und ich glaube, da ist dann der Spagat auch gut, den sie jetzt gemacht haben und wenn du mit Markus Anfang einen hast, der in der zweiten Liga einen guten Ruf hat, der einen Stil spielt, den Werder spielen lassen will und der Bock drauf hat und das selbst auch so beteuert, finde ich vollkommen nachvollziehbar, absolut okay und kann damit gut leben. Ist mir 10-mal lieber, als jetzt mit so komischen Nummern nochmal wieder um die Ecke zu kommen, wie, weiß ich nicht, Breitenreiter oder Schubert oder so, wo ich dann auch sagen würde, da hätte ich einfach ein Problem mit der subjektiv empfundenen Sympathie. Das geht gerade auch, nachdem ich den Podcast gehört habe und mich so ein bisschen eingelesen habe in wie Markus Anfang auf seinen anderen Stationen gesehen wurde, kann ich damit super leben. Also absolut okay.
Ich finde noch zwei kurze Anmerkungen dazu. Anfang ist halt auch hungrig, ne? Mhm. Also ich glaube, der hat halt auch echt Bock, was zu reißen und auch endlich mal erste Liga zu trainieren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch gut. Und dass er halt eben auch von außen kommt, ne? Ja. Ist, glaube ich, auch gut. Und ja, und ich glaube auch bei so Leuten wie Schubert, Breitenreiter und so weiter, das hat auch seine Gründe, dass die jetzt schon seit Jahren draußen sind.
Ja.
Ne? Ja. Also dass die, ne, und anfangen ja nun zumindest und sich dann auch halt auch nicht zu schade ist, dann wieder zu Darmstadt zu gehen und so und ja. Aber halt auch gefragt ist, ne?
Ja.
Und so und andere Kandidaten, da kommt man dann halt irgendwann nicht mehr ran, ne? Also als wir noch Optionen hatten, in der ersten Liga zu bleiben, war ja auch der Name Terzic im Gespräch, ne, Dortmund.
Ja.
Und da schon dachte, ey, Ich glaube, selbst wenn wir in der ersten Liga geblieben wären, hätte der sich das ganz genau überlegt, nicht doch lieber Co-Trainer in Dortmund zu bleiben.
Ja, ja, und guck mal, was ich halt eben auch beim, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, beim Recherchieren über Markus Anfang halt eben auch gesehen habe und herausgefunden habe, ist, dass er halt eben und die hat er bei, glaube ich, bei jedem Club mehr oder weniger gehabt, auf schlechte Phasen, also wo sein Team dann auch wirklich in eine Krise gerutscht ist, ne, immer eine Antwort gefunden hat. So, wie er dieser Krise beikommt, ne? Und also Darmstadt ist ja ein gutes Beispiel, hat da von Anfang an versucht, seinen Stiefel spielen zu lassen. Das hat in den ersten Monaten total schief gegangen. Die haben sich irgendwo am Tabellenende wiedergefunden und erst als er angefangen hat, eben dann auch situativ zu reagieren, ne, und so ein bisschen anzupassen, hat er diese Mannschaft zum Vereinsrekord Rückrundenverlauf geführt. Und ich habe die Hoffnung, dass er mit den Erfahrungen, die er jetzt die letzten Jahre gesammelt hat, halt eben auch jemand ist, der dann, wenn es in Bremen nicht wirklich gut laufen sollte, schneller den Schalter umlegen kann, um die Konsequenzen zu ziehen, die notwendig sind, um das Ruder rumzureißen.
Ja. Ja gut, aber hat natürlich auch weiter offensiv spielen lassen, ne? Also
ja,
zumindest wenn man sich die Zahlen anguckt, ne? Und
ja.
Dursun, Torschützenkönig.
Ja.
Hat der eigentlich schon irgendwo unterschrieben?
Ich meine nicht, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass der irre begehrt ist.
Ja, da gibt es wohl mehrere Interessenten aus der ersten und zweiten Liga, ne? Und
ja,
so,
ja.
Also HSV und St. Pauli hat Dursun selber gesagt, habe ich letzte Woche gelesen, hat zumindest behauptet, dass beide Interesse gezeigt hätten. Schalke hat wohl Interesse, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Dursun ist natürlich so ein richtiger Mittelsturm-Tank.
Tank.
Genau. So ein Bulle. Ne? Ja. So. Ja. Marvin
ja,
Dux
das,
ist im Gespräch, ne?
Ja, oder genau, ist oder war im Gespräch. Das wirkt so ein bisschen, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das möglich ist. Das ist ja vom Spielertyp ist der ja vergleichbar, so ein bisschen mit Fülle, ne?
Ja, habe ich auch gedacht.
Ob das möglicherweise bedeutet, dass Füllkrug auch gleich hinterlegt hat, ich will übrigens erste Liga spielen und deswegen gehe ich, keine Ahnung.
Ja, oder dass man davon ausgeht, dass mindestens einer von denen verletzt ist.
Ja, gut, okay. Gut, wenn wir uns das leisten können, dass wir als Backup jetzt nochmal Millionen in die Hand nehmen, obwohl wir Stand jetzt nur einen Verteidiger nächstes Jahr haben. Okay.
Stimmt, und ja schon 400.000 für den Trainer ausgegeben.
Ja, genau. Ja. Aber ja, ich habe irgendwo gelesen, die 400.000 zahlen wir in 6 Jahresraten.
Richtig.
Ja. Ja, nee, aber in der Tat, also das
die
ist ja jetzt.
Die halbieren sich bei Abstieg.
Ja, wenigstens das. Ja, nee, aber ich habe, das ist ja in der Tat jetzt dann auch wirklich die große Aufgabe, die jetzt auf sie zukommt. Und das ist ja nun sozusagen der Startschuss für Baumann und Anfang, dass sie zusammen sich jetzt darüber beugen können, was kadertechnisch passiert. Baumann hat dazu ja gestern noch groß was gesagt und er sagte ja eben auch, trotzdem werden wir aufgrund der aktuellen Situation auf dem Transfermarkt damit rechnen müssen, dass eben auch die Zusammenstellung des Kaders noch bis weit in den August und demzufolge auch bis nach Saisonstart sich hinziehen wird. Ja, ist dann so, ne?
Make Werder Bremen sexy again.
Ja, ja gut. Mal gucken, ne? ob Baumann das hinbekommt.
Ich könnte da so vielleicht so eine Kampagne entwerfen, so ein Eichhörnchen in Hotpants, das sich auf so einer Motorhaube regelt.
Ja, würde, glaube ich, irre ziehen.
Make Werder Bremen sexy. Also Marketing, ja. das ist doch eine echte Weltidee.
Ja, du, ey. Ne? Ich kann dich gerne mit den Leuten connecten, du weißt ja, ich bin eine graue Eminenz, was Werder Bremen angeht.
Das Eichhörnchen in so einem, ich möchte gar nicht dran denken.
Schweif nicht ab, du bist ja mit deinen Gedanken wieder ganz woanders.
Wirklich, haltet euren Kindern die Ohren zu.
Ja, oh Gott. Ne? Ja, aber hast du auch die ganze Posse um Baumann / den Aufsichtsrat so ein bisschen verfolgen können? Letzten Endes war die Konsequenz dann ja wirklich, Baumann bleibt dafür sagen, immerhin 4 gewählte Aufsichtsratsmitglieder, wir werden uns im September bei der Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl stellen.
Ja. Also ich sage dir, ja, habe ich mitbekommen, dass da eine Personalentscheidung Ich interessiere mich noch für diesen Verein und ich lebe auch noch auf dieser Welt. Natürlich habe ich das mitbekommen.
Ja, und was hast du gedacht?
Ja, es ist irgendwie, wirkt es wie Realsatire, dass sich in den letzten Wochen vor dem Abstieg alles auf Baumann eingeschossen hatte.
Ja, ja? Genau das.
Und am Ende, jetzt ist der Trainer weg,
ja.
Der komplette Aufsichtsrat oder ich sag mal 2/3 des Aufsichtsrates weg. Und Baumann, an dem sich die meiste Kritik entzündet hatte, ist als einziger noch da und macht den Neuaufbau.
Ja, man wird den Eindruck nicht los, dass sich vier Mitglieder des Aufsichtsrats für Baumann vor den Bus geworfen haben.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber das ist doch, oder wie würdest du das interpretieren? Also, wir müssen jetzt auch noch über den Aufsichtsrat sprechen, ne?
Ja.
Den Aufsichtsrat auf Abruf. Also, diese Meldung kam doch relativ überraschend, weil es gab ja zu diesem Zeitpunkt, als Bode das erklärt hat, im Namen aller, überhaupt keinen Druck auf den Aufsichtsrat.
Ja, naja, doch, es gab schon, also naja, was heißt, also Druck gab's, du hast recht, ne? Also der Druck war auf Baumann ungleich
kein
größer.
Keinen tagesaktuellen Druck, es gab keinen, ja, das genau. Meinte ich, ne?
Ja, genau. So. Aber es war halt eben, es wäre ja die Aufgabe des Aufsichtsrats gewesen, zu sagen, so mit Baumann geht's nicht weiter. Ne? Und dass sie letzten Endes, und das weiß ja, wie es ist, also dass es letzten Endes das Ergebnis eines Abwägungsprozesses war, Baumann zu ermöglichen, weiterzumachen, dafür würde es Gründe geben, die wir nicht kennen, sodass dann die Konsequenz war, dass der, ne, weil der Aufsichtsrat trägt damit ja diesen Druck, den du gerade erwähnt hast, tragen sie ja damit Rechnung. Ja? Also sie wissen, dass dieser Niedergang in Anführungsstrichen von Werder Bremen auch in der Öffentlichkeit mit personellen Konsequenzen geahndet werden muss. Und dann sehen sie eben keine andere Möglichkeit, als da sozusagen die Konsequenz zu ziehen und damit Baumann im Amt bleiben kann, was ich in der Konstellation einfach für ein Problem halte. So. Aber was in erster Linie für mich einen zeitlichen Aspekt hat, weil der Aufsichtsrat jetzt quasi als Lame Duck, sag ich mal, bis September ja noch im Amt bleibt, auch Geschäftsführerin im Amt bleibt, aber eben in dieser Funktion zusammen mit einem umstrittenen Geschäftsführer Sport jetzt trotzdem alle Weichen für die Zukunft dieses Clubs stellt. Das heißt, wenn der neue Aufsichtsrat dann im Amt ist, sind praktisch alle Entscheidungen, die wichtig für die mittelfristige Zukunft des Clubs sind, schon getroffen. Ja, das nächste, was dann anstünde, wäre eben den Vertrag zu verhandeln für Baumann, der Ende der kommenden Saison ausläuft. Ich weiß, dass das in der Konstellation einfach gar nicht anders geht, weil du kriegst das halt nicht synchronisiert, ne, dass der Geschäftsführer Sport und der Aufsichtsrat gleichzeitig quasi ins Amt kommen und auch aus dem Amt wieder rausgehen. Deswegen ist die Konstellation nur schwerlich aufzuheben, aber es ist halt einfach im Ergebnis alles andere als optimal, würde ich behaupten, oder?
Weiß ich nicht. Also ja, es ist alles andere als optimal, das ist keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt richtig folgen konnte, aber ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. Also, es gab keinen akuten Druck auf den Aufsichtsrat, zurückzutreten und irgendwelche Konsequenzen zu ziehen zu diesem Zeitpunkt, ja. Wenn überhaupt, dann gab es den vielleicht direkt nach dem Abstieg oder vielleicht auch schon davor. Mhm. Wenn es überhaupt Druck auf jemanden gab, dann war das Baumann.
Genau.
Dem das doch alles mehr oder weniger komplett angelastet wurde. So. Ja. Was ist also passiert, ja? Der Aufsichtsrat tritt relativ überraschend zu diesem Zeitpunkt zurück.
Nee, sie treten nicht zurück.
Oder sie treten nicht nochmal an.
Genau,
sie treten nicht nochmal an, ja. So, das heißt, sie sind in ein paar Monaten weg und in der Hälfte dieser Monate passiert eh gar nichts. So. Damit nehmen sie doch aber komplett den Druck von Baumann. Denn wer soll denn Baumann jetzt zu diesem Zeitpunkt noch entlassen?
Ja, genau, das genau.
Ein Aufsichtsrat, der sich selber aus dem Spiel nimmt, kann ja diese Entscheidung gar nicht mehr treffen. Das bedeutet doch, dass der Grund dafür, ne, du meintest ja, es gibt vielleicht Gründe, die wir nicht kennen, der Grund dafür ist, Baumann jetzt machen zu lassen. Und Baumann ist doch jetzt der einzig mächtige Mann, der mächtigste Mann im Verein.
Ja, aber das meine ich halt, ne, dass die Begründung dafür eben, dass es ein Entscheidungsprozess sein wird und sein muss, den wir nicht kennen. Ja, aber es wird ja Gründe haben, dass sie genau diese Entscheidung so getroffen haben. Und wenn man sich anguckt, wie Bode sich dann nach der Entscheidung auch öffentlich geäußert hat, die hätten Bock gehabt, weiterzumachen. Bode tat das richtig weh, ne?
Aber wie du gesagt hast, da haben sich vier Aufsichtsräte vor den Bus geworfen. Ja. Ja. So, damit Baumann über den Zebrastreifen gehen kann. Ja. Mit dem Gehwagen.
Was auch bedeutet, dass sie in der Summe aller Details, die sie kennen, zu dem Schluss kommen müssen, dass Baumann absolut keine Schuld trifft.
Nein, das ist nicht so. Das glaube ich nicht.
Wie würdest du es denn interpretieren?
Sondern, dass sie das machen, damit der Club jetzt die Chance hat, sich voll darauf zu konzentrieren, sich neu aufzustellen. Denn es muss ja komplett an so vielen Ecken und Enden neu aufgebaut werden, dass du jetzt vermeiden musst, dass alle drei Tage bis zum Saisonstart, und stell dir vor, Werder verliert die ersten ein, zwei Spiele, ja, und permanent würde Baumann in Frage gestellt werden, permanent.
Ja, aber das wird doch auch so passieren. So,
also, ja, aber um diese Situation zu, jetzt ist klar, der Aufsichtsrat macht sich selber zur Lame Duck. Ja, und schützt damit Baumann davor, sich ständig rechtfertigen zu müssen, weil es gibt überhaupt keine Instanz mehr, ja, die genug Einfluss und Macht hat, und um überhaupt so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, also aber ist doch eine
skurrile Situation, ja.
Ja, das ist genau.
Dass der Mann, dem in der Öffentlichkeit und bei den Fans und auch in den Medien die Hauptschuld zugeschoben wird. Ob berechtigt oder unberechtigt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja?
Ja.
Dass der jetzt 2 Wochen nach dem Abstieg der mächtigste Mann im Club ist, auf dessen Schultern jetzt im Prinzip alles ruht oder liegt.
Genau.
Der ganze Druck, der gesamte Neuaufbau, die Trainerverpflichtung und so weiter und so weiter.
Ja. Und das muss jeder Fan, jeder Anhänger muss das für sich selbst entscheiden, ob man dann nicht auch nochmal in der Rückbetrachtung sich überlegen muss, inwiefern das auch planloses Handeln des Aufsichtsrats möglicherweise gewesen sein kann. Weil ganz ehrlich, die Tatsache, dass du jetzt auf einmal dich in einer Situation befindest, wo dir eigentlich nichts anderes übrig bleibt als den Architekten, der sich bereits mit der Planung für das kommende Jahr auseinandergesetzt hat, auch schon am Ende der vergangenen Saison, ja, den jetzt im Amt so sehr schützen zu müssen, einfach nur damit das Ding konzeptionell nicht komplett vor die Wand fährt, legt zumindest die Vermutung nahe, dass der Aufsichtsrat sich nicht mit einem Szenario B auseinandergesetzt hat in den letzten Monaten, obwohl der Verein auf den Abgrund zurollte und nicht sicher war, ob die Bremsen noch funktionieren. So, und das wirkt alles eher suboptimal in meinen Augen. Aber auch da begeben wir uns wieder auf relativ dünnes Eis, was Spekulationen angeht. Aber nochmal, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich seit Monaten gebetsmühlenartig rauf und runter bete. Es ist halt einfach in der Außendarstellung, es ist schwer nachzuvollziehen, und demzufolge wirft es ein schlechtes Licht auf die Außendarstellung des Vereins. Fertig. In meinen Augen.
Ja, okay, aber wobei, wir sind noch nicht Schalke oder der HSV oder Köln oder so, ne? Das darf man auch alles nicht zu hoch hängen mit der Außendarstellung. Es ist jetzt halt eine Umbruchphase, so.
Ja.
Und mich hat die Entscheidung des Aufsichtsrats überrascht. Ich kann das nachvollziehen, und ich sehe es auch so, dass ich glaube nicht, dass es so ist, wie du meintest, dass der Aufsichtsrat, die Mitglieder, die ja auch langjährig, ne, also es ist ja nicht nur Bode, auch so Kurt Zech und solche Leute, ja, ne, so, die ja nun auch, die man ja auch mal eben nicht so vor die Tür setzt, ja, und der wird das ja mitentschieden haben.
Ja, klar.
Ne, sich zurückzuziehen. Und ich glaube schon, dass da auch bei denen eine Einsicht ist, dass ihre finanziellen Vorgaben, die sie gemacht haben, ja, Stichwort, wir gehen kein wirtschaftliches Risiko, aber ein sportliches. Oder anders, ne, was war das Zitat vor der letzten Saison? Ja.
Wir gehen sportliches Risiko ein, damit wir wirtschaftlich, ja, genau.
Richtig. Und das sportliche Risiko, ne, das ist in die Hose gegangen, und jetzt haben wir wirtschaftlich auch ein Problem. So,
ja,
und das hat natürlich auch mit der Aufsichtsrat zu verantworten. Ne, so, und eine Mitschuld geben die sich, glaube ich, selber schon.
Ja, okay, wenn das dann die Konsequenz ist. Aber nochmal, da bleibt dann halt einfach die Frage offen, wenn das ganze Ding an der sportlichen Perspektive gescheitert ist, das komplette Projekt, was sie letztes Jahr angeschoben haben, ja, und dann der Geschäftsverantwortliche für den sportlichen Bereich der einzige ist, der bleibt, es wirkt halt komisch.
Ja, genau, also, aber das sage ich ja, das ist eine skurrile Situation.
Ja, genau.
ne, dass der am Ende auf dem größten Chefsessel.
Ja, und sitzt. alles was ich sage ist halt, dass das ja nicht alternativlos war. So ganz
ja, und Baumann ja jetzt, ja, richtig, und Baumann ja jetzt nun auch kein Typ ist, der sich da jetzt der die jetzt andere von der Macht wegbeißt, um unbedingt diesen Verein an sich zu reißen. Also so wirkt Frank Baumann ja nun wirklich nicht. Ne? Ja. So, und ja, es wirkt immer alles wie vorauseilender Gehorsam, ne, was der Aufsichtsrat da gemacht hat. Ja. Auf der anderen Seite kann ich den Gedanken natürlich, den Druck da rauszunehmen, auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich glaube auch, wie du, teile ich den Eindruck, dass es Marco Bode wehgetan hat.
Ja, genau.
Und dass es auch schlau wäre, irgendwie so Leute mit ganz viel Geld und einer eigenen Baufirma, ne, dass es da auch schlau wäre, die weiter freundlich zu behandeln, sag ich mal. Weil wir haben keinen Kühne-Scheich irgendwo.
Ne? Vielleicht hat sich Kurzecher deswegen aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen.
Ja, okay. Ne?
Weil jetzt will er richtig investieren.
Ja, also bevor RB Red Bull als Investor einsteigt, ja. Genau. Nehme ich lieber die Milliarden von Kurzech, Millionen.
Ja, oder irgend so ein katarischer Hedgefonds. Ja. Ja, komm. Ja, aber ne,
also, Werder Bremen verpflichtet Cavani.
Ja, wir sind uns einig, dass das skurril ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür wirkt. Nichtsdestotrotz, jetzt sind erstmal die Grundvoraussetzungen sind jetzt geklärt, sodass jetzt das starten kann und das auch schon gestartet ist, was dann letzten Endes wirklich wichtig ist für den Erfolg in der kommenden Saison. Und jetzt müssen wir mal beobachten, was Baumann und Anfang sich kadertechnisch überlegen, wer geht, wer kommt. Da ist ja jetzt momentan wirklich einfach nur Spekulation angesagt. Aber Fakt ist wenigstens, und das ist ja dann auch noch eine Meldung der letzten Tage, die Mittelstandsanleihe ist durch. Sie hat dem Verein nach dem Vernehmen nach so um die 17 Millionen gebracht. Und das bedeutet zum einen Insolvenz, davon müssen wir dann jetzt zum Glück wohl nicht mehr reden. Und zum anderen, so wie Baumann es formulierte, halt zumindest eine begrenzte Handlungsfähigkeit auch, wenn es darum geht, den Kader eben zukunftsfähig aufzustellen für die zweite Liga. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Erklär mal in drei Sätzen, wie die Mittelstandsanleihe funktioniert.
Kann ich nicht. Okay, gut. Ja, klar, kann man das einmal umreißen. Das ist die mittelständischen Unternehmen in Bremen haben sich, und auch nicht nur Unternehmen, sondern halt eben, soweit ich weiß, auch Privatanleger haben sich zu begrenzten Teilen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in die GmbH, glaube ich, einkaufen können. Dadurch sind insgesamt
17 Millionen
zusammengekommen, und das Ganze tut man natürlich nur, wenn man eine entsprechende Rendite versprochen bekommt. Die lag bei Werder, glaube ich, relativ hoch, ohne jetzt mich auf eine Zahl festlegen zu können. Ich meine, ich weiß nicht, ob es 5 oder 8% waren, eins von beiden, auf jeden Fall relativ hoch, auch für solche Anleihen. Demzufolge dürfte dann eben die Zahl relativ hoch gewesen sein, mit 17 Millionen auch. Aber klar, du kommst dann halt eben in den Druck, und ich weiß gar nicht, wie lange die Anleihen laufen, dass du dann halt eben die auch wieder auslösen musst. Ne? Und andere Vereine haben in diesem Kontext in der Vergangenheit immer wieder Probleme gehabt, eben genau dieses Geld dann auch zurückzahlen zu können, weil der wirtschaftliche Erfolg sich nicht wie erhofft dann so einstellte, um das ablösen zu können und dann gleichzeitig wieder gesund dazustehen. Ich glaube, der HSV ist einer der Clubs, die damit massive Probleme hatten, immer wieder. Schalke, glaube ich, auch, das weiß ich aber nicht genau. Also du siehst, das ist bei mir gefährliches Halbwissen, aber Fakt ist, Werder hat jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Spielraum.
Aber es ist jetzt auch keine unübliche Markthandlung, ne? So eine Mittelstandsanleihe rauszugeben. Ne? Nee, es ist ja im Prinzip so ein bisschen wie an Aktien, ne, oder börsennotierte Fußballvereine für ärmere Clubs, ne, so das Modell, genau. Mittelstandsanleihe.
Ja. Ja, genau.
Okay, also im Prinzip leiht man sich bei Leuten, die in der Umgebung wohnen.
Ja, und du bist halt nicht so abhängig von einem großen Investor, der dann immer auch den Finger hebt und sagt, ich will aber mitreden, ne? Das ist halt ist ja eben auch ein Punkt.
Ja. Ja.
Ja, Mann. Werder, müssen wir über?
Du erst.
Ich wollte jetzt gerade ganz grundsätzlich einfach nochmal sagen, Werder, es hat sich irgendwie gefühlt in den letzten Tagen so viel verändert und so viel bewegt, wie irgendwie echt gefühlt in den letzten 3-4 Jahren nicht. Deswegen, ich bleib dabei. Ich finde das nach wie vor mega spannend und die blauäugige, naive Vorfreude auf auch sportlich auf eine etwas hellere Zeit und dann irgendwann auch wieder die Rückkehr ins Stadion lässt mich im Grundsatz wirklich total happy auf das blicken, was jetzt kommt. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Was wolltest du sagen?
Ich wollte eigentlich nochmal auf das Thema Aufsichtsrat gehen, weil da ist ja die Wahl und ich muss dich jetzt einfach mal fragen, ohne das jetzt groß abgesprochen zu haben. Aber wir hatten ja drüber geschnackt, aber in Sachen Aufsichtsrats mögliche Kandidaturspinnerei. Ja, aber das Projekt ist geplatzt.
Also wir haben da ja sowieso relativ lose.
Willst du darüber sprechen oder sollen wir das rausschneiden?
Nee, das ist ja schnell erzählt. Also wir haben kurz drüber gesprochen. Bei Twitter vor allem waren dann ja auch ein paar Leute dabei, die sagen, ist doch eigentlich eine ganz geile Idee, die Fansicht im Aufsichtsrat. Und das hat in der Tat dazu geführt, dass ich da irgendwie mich ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt habe. Aber da bin ich dann auch zu dem Schluss gekommen, das ist halt einfach auch mit meiner Arbeit nicht in Einklang zu bringen. Als Nachrichtenchef einer öffentlich-rechtlichen Anstalt wirst du letzten Endes, würde dann immer die nachrichtliche Berichterstattung über Werder Bremen würde irgendwie beleuchtet werden, kritisch gesehen werden, beäugt werden und das ist nicht in Einklang zu bringen. Deswegen war das für mich dann auch vom Tisch. Also das ist eine unheimlich spannende Aufgabe und ich finde in der Tat auch, dass wirklich die Fansicht in so einem Gremium erstens gut tut, zweitens wichtig ist und drittens auch ein Signal sendet. Aber ich wäre da jetzt auch in dieser Konstellation der falsche Mann, mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich sowieso keine Chance hätte. Aber wenigstens anzutreten gegen Leute wie Von Torra und Co., das hätte ich schon gerne gemacht, ohne zu wissen, ob das letzten Endes dann eine Erfolgschance gehabt hätte. Und aber in der Konstellation beruflich geht's nicht und deswegen ist das für mich auch gestorben.
Für mich bist du der Aufsichtsrat der Herzen.
Ich mache mir ein T-Shirt, danke, Mann.
Ne? Und ich bin auch sicher, dass das Eichhörnchen die Kandidatur unterstützt hätte und das hätte wahrscheinlich auch gereicht. Aber so schade das ist, weil da, glaube ich, diesem Gremium ein guter Mann verloren geht, ist das natürlich, glaube ich, total nachvollziehbar. Ja, ist so. Also schade für den Verein, aber und diese öffentlich-rechtliche Ehre und journalistische Ehre haben wir ja nun auch noch, ja, dass wir uns weiter einbilden können, dass wir den Aufsichtsrat der Herzen hatten hier.
Du, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht, wenn wir dann in die dritte Liga abgestiegen sind, dann werde ich Präsident.
Ja, genau. Und vielleicht, macht ja Herr Von Torra. Heute in der Bild, da läuft eine Menge mit der Bild, ne, bei ihm.
Ja. Ist das mal aufgefallen? Offenbar ja. Also, Gleiches, es wächst zusammen, was zusammengehört, ne?
Ja, es scheint ein Zufall zu sein.
Ja.
Nee, heute, aber ich habe mich gewundert, ne? Also er war ja dann doch eher krawallig unterwegs, ne? In den letzten Erstligawochen. Ja. Stichwort jetzt reicht's und da muss man frischer und alle rausschmeißen und so. Zumindest kam es so rüber. Und jetzt war das überschrieben, das Interview mit, ich würde Baumann eine Chance geben und meine erste Amtshandlung wäre nicht, da die Autorität, die Entscheidung des Gremiums, des Vorgängergremiums zu unterlaufen und ja, ich würde erstmal abwarten.
Und im Saisonfinale noch schön auf die Kacke gehauen, ne? Ey, Alter. Nee, ja, das wirkt einfach. Also wirklich, weißt du, jetzt sich so.
Der Aufsichtsrat der Schmerzen, Entschuldigung.
Ja, aber wirklich. Ja, auch daraus mache ich ein T-Shirt. Ja, kriegt Von Torra von mir bei der Mitgliederversammlung.
Ich habe dich unterbrochen, aber ich hatte Angst um meine Pointe.
Ja, nee, ich bin da ja in der Tat vollkommen bei dir. Sorry fürs Pointen-Killen. Nee, also sich im Saisonfinale, wo alles spitz auf Knopf steht, hinzustellen und einfach polemisch mit jetzt muss ich aber was tun und es müssen Köpfe rollen hinzustellen und auf die Kacke zu hauen, um dann, nachdem wir abgestiegen sind, kurz vor der Wahl zu sagen, so ja, also Herrn Baumann, man müsste jetzt erstmal gucken, wie er es denn dann macht. Das sagt er ja auch nur, weil er ganz genau weiß, wenn er in den Aufsichtsrat gewählt wird, kann er diese Saison sowieso erstmal nichts tun. So.
Ja, und das ist natürlich auch jetzt kommen diese Sätze wie, also man sollte jetzt auch nicht die Aufsichtsratswahl zu einer Entscheidung über Baumanns Zukunft machen. Ja? Ja. So, ja. Dass da Leute ans Rednerpult gehen und sagen, wählt mich, weil ich bin dafür, dass er geht. Und dann kommt der Nächste und sagt, wählt mich, weil ich bin dafür, dass er bleibt.
Ja.
So,
ja.
Und am Ende ist dann praktisch mit dieser Mitgliederwahl, mit dieser Mitgliederentscheidung, ist dann auch der Daumen über Baumann oben oder unten. Ja, ne? Genau. So, und dann bist du echt ein Kasperverein. Also dann bist du wirklich der HSV dann irgendwann.
Ja. Ja. Oh, ne? Gott.
Aber also ich habe.
Wenn wir schon Bier trinken mit dem Dino.
Ja. Paderborner. Aber ich habe hier gerade nochmal das Interview aufgemacht. Von Torra würde Baumann eine Chance geben als neuer Werder-Aufsichtsrat. Punkt, Punkt, Punkt. Und so, oh, das ist alles so.
Ja. Ja, schwierig. Oh Mann, ja, ich glaube, es wirkt einfach alles. Wow.
Es, ja, komisch. Ja, ich freue mich erstmal auf zweite Liga. Über Kader müssen wir, glaube ich, noch nicht sprechen. Also ich glaube, wir können uns während der EM angucken, wie Marktwerte steigen oder sinken
für Spieler. Ja, genau. Für Spieler, die wir uns eh nicht leisten können.
Richtig. Ja, und auch, wer steht denn da im Schaufenster? Augustinsson, Friedel?
Ja, Augustinsson, Friedel sowieso, ja, wer denn noch? Pff, Rashica nicht. Verdammt, Rashica nicht. ja, Pavlas genau.
Und hier, bei uns hier Grosso für Deutschland, ne?
Ja, natürlich. Als Wasserträger, das macht er gut. Ja, aber es tut mir total leid, ich muss jetzt so ein bisschen abwürgen, weil du weißt, der Job ruft, die Mittagspause ist vorbei.
Ach komm.
Es ist halt so, Junge, weißt du doch. Aber wie gesagt, das ist doch ein guter Abschluss, dass wir sagen, okay, und das nächste Mal beugen wir uns dann über das, was sich auch kadertechnisch bis dahin getan hat. Das nehmen wir uns jetzt erstmal vor, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen, aber das macht es ja auch so spannend, ne? Behaltet einfach unsere Accounts im Auge in Social Media und im Forum. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habe ich dich jetzt auch in deiner To-Do-Liste für die heutige Folge brüsk abgewürgt oder kannst du damit erstmal leben?
Ich habe hier noch so ein paar Punkte, habe ich hier noch stehen. Ich arbeite ja mit so Moderationskarten.
Ja, wie Markus Lanz.
Wie Markus Lanz.
Womit wir wieder beim Thema wären.
Ja, ein paar habe ich noch und dann ich mache da so kleine Häkchen hinter mit meinem Kugelschreiber.
Ja, heb sie dir auf oder schreib Tweets drüber.
Ja, ich wollte eigentlich noch HSV-Fans loben.
Raus. Kuhlmann, ja. Raus.
Ne, aber wollte ich wirklich, aber das müssen wir dann aufschieben, so als Tease fürs nächste Mal.
Ja, ist doch nicht schlecht. Behalt die Karte, rahmen sie dir ein, hängen sie dir in den Schreibtisch und hol sie raus, wenn wir das nächste Mal aufnehmen.
So mache ich's.
So machen wir's. Ihr Lieben, das war Folge 51 und jetzt, ich hoffe, wir haben wenigstens im Ansatz eine Antwort darauf finden können. Ja, das war der Worum-Podcast zum Saisonbeginn, in Anführungsstrichen, die ja noch gar nicht richtig begonnen hat. Aber trotzdem, zweite Liga kommt auf uns zu. Irgendwie freuen Thomas und ich uns trotzdem drauf. Und vielleicht ihr ja mittlerweile auch ein bisschen. Deswegen bis zum nächsten Mal und kommt gut in die hoffentlich warmen Tage demnächst. Und ansonsten alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Gute Woche, bis bald.